Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt, die legendärste Talkshow von der Schweiz mit dem Roger Schawinski.
Das ist der Doppelpunkt. Mein heutiger Gast ist der Arthur Ruttishausen, Chef von Tagesanzeiger, Sonntagszeitung und mehreren anderen wichtigen Schweizer Zeitungen. Und das top aktuell am Tag nach dem bestätigten Wahlsieg von Joe Biden über den Donald Trump. Am Mikrofon im Verlauf der nächsten Stunde der Roger Schawinski. Im Studio der Arthur Ruttishausen an diesem ganz speziellen Sonntagmorgen nach diesen grossartigen und weltumspannenden Ereignissen gestern Abend in Amerika, wo die ganze Welt drauf geschaut hat. Danke vielmals, dass du gekommen bist, Arthur. Natürlich meine erste Frage an dich, wer bist du?
Ich bin ein Journalist aus Zürich und ich bin ein interessierter Bürger, glaube ich, kann man sagen. Und ich interessiere mich sehr stark für die Politik. Ich glaube, ich bin einer von denen, der in den letzten paar Tagen wirklich auf seine Kosten gekommen ist. Ansonsten bin ich eben ein Zürcher, wie eigentlich nicht so viele, die in der Stadt leben, weil ich bin hier aufgewachsen, ich bin hier geboren und fühle mich wohl da.
Okay, also du bist, muss man noch sagen, Doktor der Nationalökonomie, bist in vielen Redaktionen gewesen. Würdest du dich eher als extra oder introvertiert bezeichnen?
Ich meine, als Journalist ist man extrovertiert natürlich bis zu einem gewissen Grad, weil man ja halt seine Meinung und seine Erkenntnis kundtut an einem grossen Publikum. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir sind die schreibende Zunft und du bist die redende Zunft. Und das ist dann ein kleiner Unterschied, wenn es darum geht, bei Diskussionen das Oberwasser zu behalten.
Ah gut, also das wirst du sicher mit Leichtigkeit hinkriegen. Aber trotzdem, die Frage ist noch, wie gefällt dir eigentlich dein Job? Fühlst du dich wohl? Weil viele Leute haben das Gefühl, oh, er ist immer ein bisschen leidend unterwegs, er leidet als ich. Also in einer Aufgabe, ist das richtig oder falsch?
Das ist völlig falsch. Ich meine, das ist ein Traumjob. Chefredakteur zu sein von so einer grossen Zeitung wie der Tagesanzeiger und andere in unserem Verbund, das ist ein absoluter Traumjob.
Okay, also, du machst ja nicht nur das, was Chefredaktoren traditionell machen, so Leitartikel am Samstag, sondern du schreibst auch Geschichten, recherchierte Geschichten, wie auch heute in der Sonntagszeitung. Gestern übrigens eine ganz grosse Geschichte auf Seite 1. So einer darf nicht länger Präsident sein, über den Donald Trump, ein bisschen holpriges Deutsch. Ist ein bisschen spät gewesen, am Tag, wo schon eigentlich alles klar war, dass er gewinnen wird, oder?
Ja, nein, eigentlich ich finde nicht, weil es ist ja der Punkt, ist ja gewesen, voran ist der gewählt worden von den Amerikanern und die haben den offensichtlich wählen, aber in dem Zeitpunkt hat er halt auch angefangen zu sagen, dass die Wahlen gefälscht sind und dass er das nicht akzeptiert, dass er das demokratische Spiel nicht akzeptiert und ich finde, ab dem Zeitpunkt ist der nicht mehr tragbar gewesen.
Nein, aber die Umfragen, nein, nicht die Umfragen, nein, die vorliegenden Wahlresultate, vor allem Trends in diesen wichtigen Staaten, vor allem Pennsylvania, Georgia, Arizona, Nevada, haben am Freitagabend, nein, schon am Donnerstag gezeigt, der Trump kann nicht mehr Präsident bleiben und dann am Samstag fordern, er soll das auch nicht. Ist ein bisschen, was soll ich sagen, ein bisschen billig gewesen, habe ich gefunden.
Ich weiss es nicht. Also, meine CNN oder auch die anderen grossen Netzwerke haben ja schlussendlich nicht, also haben die beiden noch lange noch nicht als Sieger ausgerufen. Du hast ja gesehen, wie knapp das da so ist in diesen verschiedenen Staaten. Ich weiss es auch nicht, oder? Also, ich meine, wir haben all die Magic Wall angeschaut, die da bei CNN erklärt worden ist, bis auf jeden Bezirk oben runter, wer jetzt da gönnt und wer da nicht gönnt. Aber ich meine, wir sind da in der Schweiz, also schlussendlich. Da sind wir da so dermaßen weit weg, das können wir ja nicht sagen, wie das dort ist.
Gut, also, aber ihr sagt es aber trotzdem, wir haben ja Korrespondenten dort, es gibt eben die Sonntagszeitung vor allem, wo unter dir ist und Tagesanzeigen, der Korrespondent von der Sonntagszeitung in Amerika, hat lange Zeit pro Trump geschrieben und auch heute noch. Wenn man seinen Artikel liest, hat man das Gefühl, der Trump hat gewonnen, erklärt überall, wo er besser gepunktet hat, etc. Und da frage ich dich, wie kannst du den Spagat aushalten, dass auf der einen Seite das erzählt wird, auf der anderen Seite völlig etwas anderes?
Ich meine, das ist Politik. Wir müssen ja schlussendlich Politik abbilden, so wie sie stattfindet. Und in Amerika hat es halt, ich verstehe das ehrlich gesagt auch nicht wirklich, aber es hat die Hälfte der Leute gegeben, die Trump das Größte findet. Und jetzt muss man halt sagen, ja gut, ich meine, man kann ja nicht nur immer sagen, von da aus, wie schlimm das alles ist, sondern wenn man ein einigermaßen objektives Bild will haben, dann braucht es halt auch Leute, wo etwa die mal sagen, warum das jetzt der Trump als positiv empfunden wird.
Aber jetzt noch, nach den Wahlen, nachdem es eben doch eine Art ein Erdrutschsieg wird, mit über 5 Millionen Stimmen Elite vorne, wird auch wahrscheinlich 306 Elektoren machen. Gleich viel wie der Trump, der damals, mal, obwohl er 3 Millionen hinten drin war, von einer Landslide geredet. Ist das, also das ist ja meine Frage, Verlagsstrategie, im Tag schreiben wir es ein, wir sind eben die Linke, traditionelle, linksliberale Zeitung und die Sonntagszeitung, wo dort auch ehemalige Weltwochen-Leute am Ruder sind, ist eher die rechte Zeitung.
Also die politische Ausrichtung von einem Tagesanzeiger und von der Sonntagszeitung ist nicht haargenau die gleiche. Es ist auch nicht die gleiche politische Ausrichtung, die die Berner Zeitung hat oder sagen wir mal der Landboten und der Tagesanzeiger. Das ist so. Wir sind ein bisschen
ja gut, aber das sind die beiden Grossen. Ja, aber das sind die beiden grossen Blätter und die Ausrichtung dort. Es sind ja vor allem Zeitungen, die nur noch über das Lokale und das Regionale schreiben können. Also da habe ich das Gefühl, dass da ganz klar versucht man ein Gegengewicht zu machen. Und ein wichtiger Mann aus der Sonntagszeitung hat mir mal geschrieben, er schreibe einfach den Artikel aus dem rechten Winkel raus, weil ihm das aufgetragen worden ist vom Verleger, obwohl er das hier und da gar nicht glaubt. Einfach das müsse er machen.
Mir scheint das ein bisschen... Also ich habe das Mail nie gesehen, also das fände ich jetzt ein bisschen komisch. Ich nehme an, das ist ein bisschen eine verkürzte Darstellung. Es ist mal eine Zeit lang so gewesen, dass wir, also wir haben ja zwei Kolumnen jede Woche, eine linke und eine rechte, wo wir verschiedene Leute schreiben lassen haben. Und jetzt ist es auf der rechten Seite, ist es der Markus Somm. Voran ist es eine Zeit lang der Andy Kunz gewesen, der dort natürlich dann rechte Positionen vertreten hat. Und Andy Kunz arbeitet bei uns auf der Redaktion.
Genau, und der Andy Kunz ist ja
in dem Sinne war es ein Konzept.
Ja, gut, aber jetzt haben wir zwei, der Somm und der Kunz, manchmal genau auf der gleichen Seite oder auf gegenüberliegenden Seite. Und schlimmer oder schockierend an dem Ganzen war nicht, dass das offenbar Politik ist, sondern dass er mir das mitteilt hat, schriftlich, oder ich kann es dann auch noch schicken, dass er offenbar nicht einmal ein Schamgefühl gehabt hat, dass er sagt, ich vertrete, auch wenn ich meinen Kopf angebe, meinen Namen angebe, nicht immer meine eigene Meinung, sondern vertrete einfach und verfolge eine Verlagspolitik.
Das kann ich mir so schlicht nicht vorstellen. Das ist garantiert ein Missverständnis. Und was ganz sicher ist, ist, dass das für mich garantiert nicht gilt. Ich habe noch nie irgendwie eine Meinung wegen irgendjemandem irgendwie gedreht und so. Also Entschuldigung. Also ehrlich gesagt, ich bin ein Journalist, ich habe eine Meinung und die vertrete ich auch. Und selbst wenn es gegen mächtig ist und selbst wenn es mal gegen dich ist. Entschuldigung.
Genau, habe ich erlebt gehabt, wo man da irgendwie den Herr Thiel gegen mich da in Stellung gebracht hat und mich irgendwie gefahren hat. Müssen wir nicht über das reden. Aber reden wir doch jetzt noch über den Trump. Wie geht das weiter, deiner Meinung nach, in den ersten 70 Tagen? Dort ist er ja noch im Weißen Haus. Er hat ja gesagt, von Anfang an, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich gewinne oder es ist Wahlbetrug, dass ich also auf normale Art und Weise verliere. Das gibt es einfach nicht. Und jetzt ist das passiert, das akzeptiert er nicht. Was erwartest du jetzt? Du verfolgst ja das eben aus der Zürcher Sicht, wie ich auch. Kann das noch schlimm ausgehen, in den ersten 70 Tagen?
Also, was ich jetzt sage, ist natürlich ein bisschen Hoffnung. Ich glaube das nicht. Weil schlussendlich in Amerika sind die Institutionen sehr stark. Das sieht man jetzt ja auch, oder ob das demokratische oder ob das republikanische Staaten sind, die haben auszählt bis zum Schluss und die haben die Wahlbeobachter reingelassen. Und ob jetzt das Leute sind, die eigentlich am Trump nachgestanden sind oder nicht, die haben das all zusammen gemacht und die haben auch all zusammen gesagt, wir zählen bis zum Schluss. Und ich glaube auch in Amerika, ein Präsident, der kann sich nicht über die Institutionen hinwegsetzen. Die gibt es seit 20
Jahren. Aber er hat das ja gemacht. Er hat ja keinen Concession-Speech gemacht, das ist Tradition. Man tut zuerst am Gegner, am Gewinner anrufen, ihm gratulieren und dann sagt, ich habe verloren. Der Trump hat das nicht gemacht und viele Leute meinen, er werde das auch nicht machen. Die Regeln, die werden ja laufend von ihm außer Kraft gesetzt. Und zwar einfach nach der Devise von seinem Vater, es gibt nur Losers und Winners und du musst ein Loser sein, du darfst nie ein Loser sein, du musst ein Killer sein. Und jetzt ist er das geworden und zwar vor den Augen der ganzen Welt und das kann ein Donald Trump doch einfach nicht aushalten.
Es kann schon sein, dass er es nicht mehr aushalten mag, aber er wird es müssen aushalten. Und ich meine, ob er jetzt das in Concession Speech macht oder nicht, das ist ja das eine. Ich meine, das zeigt, was für einen Charakter der Mann hat. Auf der anderen Seite bedeutet das in der Realität ja überhaupt nichts. Ich meine, er wird müssen
abtreten. Es sind einfach Formen, wie du sagst.
Ja, es sind Formen bis zu einem gewissen Grad und es ist ein absoluter schlechter Stil, das ist völlig klar. Und der kann aber täubeln in seinem Zimmer, wie er will. Ich meine, er hat jetzt einfach verloren. Und man sieht ja auch, oder? Die Leute wenden sich von ihm ab, die wichtigen Leute. Es fährt an.
Wenig Republikaner. Ja. Wenig, bis jetzt.
Ja, ich weiß nicht, ich habe zwischendrin, wenn ich mal nicht CNN geschaut habe, habe ich Fox News geschaut. Oder? Und die?
Ja, aber auch dort. Ja, das muss man noch sagen, das ist interessant. Fox News und auch die New York Post, beide aus dem Haus Murdoch, die haben sich ein bisschen distanziert, eben vor allem, wo er dort das Wahlresultat in Frage gestellt hat und von grossem Betrug geredet hat. Aber eine so richtige Absetzung von den grossen Leuten, Tucker Carlson und Hannity, das hat noch nicht stattgefunden. Das sind die wichtigsten Leute bei Fox News.
Ja, aber wenn du die Berichterstattung angeschaut hast, die haben nicht mit einem Satz in Frage gestellt, dass das ein legitimes Wahlresultat ist. Ich meine, also, so habe ich es einmal zumindest wahrgenommen,
als
ich das
geschaut habe. Genau, und sie haben es auch gemeldet. Ein paar Minuten nach CNN und der anderen grossen amerikanischen Station. Das ist richtig. Und das ist natürlich dann vielleicht für den Trump wahrscheinlich das Schlimmste gewesen, dass Fox News dort einfach dann gesagt hat, Biden hat gewonnen.
Ja. Und zwar ohne Wenn und Aber. Und jetzt haben sie gebracht, was jetzt die beiden könnte bringen und was könnte positiv sein an dem und all das. Oder? Das heisst, die erfüllen ihren journalistischen Auftrag. Was haben sie? Sie müssen halt auch akzeptieren, dass das anders rauskommt, als sie es vielleicht gerne gehabt hätten. Zudem, ich meine, für Fox News mag es ja möglicherweise sogar spannender werden die nächsten 4 Jahre. Weil dann sind sie auf der Seite von der Opposition und das ist ja eigentlich als Journalist immer eine gute Position.
Also, das heisst eben, Journalisten schauen immer, was nützt ihnen. Und der Trump hat den Journalisten genützt. Der Zucker, der Chef von CNN, hat zugegeben, vor allem 2016, hat einfach alles live gezeigt von Donald Trump, weil das die höchste Einschaltquote gegeben hat. Jetzt, plötzlich am Schluss, ist in die andere Richtung gegangen. Wir hatten sogar abgeklemmt, als er seine letzte Rede aus dem Weissen Haus hat wollen halten. Journalisten werden wahrscheinlich auch aufgrund von der Erfahrung, dass sie so viel Aufmerksamkeit an Donald Trump geschenkt haben, ein bisschen vorsichtig mit dem umgehen und dem nicht mehr einfach so immer den Teppich ausrollen. Glaubst du das auch?
Ich weiss nicht, CNN hat nicht abgekämpft bei dieser Rede, apropos Fox News auch nicht.
Die CNN nicht, Laufler. Aber die anderen, MSNBC, die anderen, ja. CNBC, CBS, NBC, ABC, also es ist eigentlich nur CNN und Fox News gewesen, wo er dann gekommen ist. Und er ist ja dann natürlich in die Decke gegangen, total. Aber nochmal konkret, was erwartest du denn noch? Weil ihm stehen ja noch Prozesse im Haus, und zwar Federal Crimes, aber auch in New York. Federal Crimes kann er umgehen, indem er sich selber begnadigt und den Pence vielleicht dann auch noch einsetzt, kurz vorher. Aber die anderen Prozesse in New York, Wirtschaftsprozesse, aber auch Frauen, die in sexueller Belästigung schimpft oder behauptet, dass sie sexuell belästigt hat, die gehen weiter. Ist das denkbar, dass er das macht, deiner Meinung, das ist ein Gefühl, das ist nicht mehr als das, wo er selber mal angedeutet hat, in einem von seinen Wahlkampfauftritten, dass er das Land wird verlassen?
Das kann sein, aber ich habe nicht das Gefühl. Ich meine, der hat seinen Trump Tower in New York, dort drin wird er sich wahrscheinlich nachher bewegen, und ich glaube, ja, der wird rollen und twittern und niemand wird ihn mehr beachten, und das wird ihn am meisten stören.
Wir reden mit Arthur Rudishaus. Er ist der Capo dei Tutti Capi von der Zeitungen von TX Media, so heisst das Media heute. Du hast auch Musik mitgebracht, was ist der zweite Titel?
Das ist Buffalo Soldier von Bob Marley.
Ein Mann, von dem ich auch schon das ein oder andere höre. Danke vielmals und in ein paar Minuten reden wir weiter.
Buffalo Soldier. Dread like a rasta. It was a buffalo soldier in the heart of America, stolen from Africa, brought to America, fighting an arrival, fighting for survival.
Arthur Rudishaus, er ist der Chef von allen Zeitungen von Tamedia. Arthur, wenn man vor 10 Jahren gefragt hat, wer wird in 10 Jahren der mächtigste Schweizer Journalist sein, Herr über so viele Zeitungen, was meinst du, wie viele Leute werden auf dich kommen?
Das weiss ich nicht. Niemand wäre auf die Idee gekommen, dass plötzlich so viele Zeitungen zusammengeschaltet werden. Auf der anderen Seite ist natürlich die Macht von einem Chefredakteur auch deutlich begrenzt. Wir sind ein recht föderalistisches Gebiet. Und wir haben einen föderalistischen Aufbau bei uns. Also ein Chefredakteur in Basel oder ein Chefredakteur in Bern, der kann sehr viel selber bewegen, wenn er das will.
Gut, aber du bist ein Chef über alle. Und ich frage nochmal, wie hast du das geschafft? Warum hat man jetzt auf dich gesetzt? Was meinst du, was sind die herausragenden Eigenschaften von dir gewesen, die dich dort angebracht haben?
Ja, auf der einen Seite glaube ich, dass ich doch ein Journalist bin mit sehr viel Herzblut im ganzen
Das kann ich also bestätigen.
Ist sicher ein Punkt, wo mich da gebracht hat, wo ich bin. Und das Zweite ist natürlich, das ist klar, oder? Wir müssen versuchen, Gebilde zu machen aus den Redaktionen, wo führbar werden, wo auch effizient werden. das ist man sich nicht gewöhnt gewesen, bei einem Tagesanzeiger früher beispielsweise, dass man im Verbund muss arbeiten. Ich habe das kennt aus anderen Redaktionen her und das hat mir sicher einen Vorteil gegeben, weil ich auch Vorschläge machen konnte, auch wie man so etwas könnte machen.
Vor 2 Jahren, so habe ich vernommen, hat man beim Tagesanzeiger mit einem Schlag ein Drittel der Redaktionen runterfahren, alle Leute rausrühren und eben Frühpensionierung, wie das alles so schön heißt. Du hast dich dort dagegen gestellt und hast dich dort durchgesetzt, weitgehend. Jetzt geht es einfach Stückchen um Stückchen weiter runter. Aber das war, glaube ich, ein Hosenlupf gewesen, damals, Arthur, oder?
Ja, sagen wir es mal so, der Drittel ist ein bisschen übertrieben, das stimmt nicht. Aber natürlich ist es darum gegangen, wie viel wir die Redaktion verkleinern. Und ich war davon überzeugt gewesen, dass es nicht zielführend ist, wenn man das macht mit einem riesen Klapp, sondern wenn man einen Plan hat, wie und wo das man hin will. Zudem haben wir auch ganz viele neue Aufgaben gehabt und immer noch. Und ich konnte dann das dem Verwaltungsrat so erklären, damit sie gesagt haben, okay, wir gehen den Weg, wie du das
hast. Und das haben wir gemacht, aber es geht natürlich weiter. Sind weitere Kündigungen schon in der Pipeline, die du siehst, die du musst aussprechen
musst? Also, wie gesagt, vorher hat es eben keine Kündigungen gegeben, sondern man hat, so, wie man dem so schön sagt, auf natürliche Fluktuation gesetzt. Das machen wir weiter. Das ist einiges besser, als wenn man muss den Leuten gegenüberstehen und sagen, lass mal, wir haben keinen Job mehr für dich. Das ist etwas, was ich wirklich versuche zu vermeiden, wenn das immer geht. Ich glaube, das ist auch die soziale Verantwortung, die ich habe als Chefredakteur. Und von dem her, wenn wir jetzt schauen, wie das weitergeht, natürlich, Medien müssen sparen, das ist so, das ist weltweit so. Man muss überlegen, wie wird man effizienter. Es braucht Leute mit neuen Fähigkeiten, gerade auf den Redaktionen von Zeitungen, weil das digital viel, viel wichtiger ist. Ich meine, es ist jetzt alles mobile first. Ich meine, das sieht man innerhalb von der Redaktion, das sieht man, wie die Abläufe sind. Das heisst, man muss anders arbeiten. Ich meine, das sieht man auch. Ich meine, schau mal die NZZ an, wie die heute aussieht. Das sind noch 2 Bünde print und alles wild durcheinander gemischt. Vor etwa einem Jahr waren es noch 4 Bünde, doppelt so viel. Alles
ja, schön. Und vor x Jahr waren es 3 Ausgaben pro Tag.
Ja, so Arthur, das ist klar. Anders, ja.
Gut, das ist die Veränderung in der Branche. Ja. Aber eben, wenn jetzt weitere, sage ich mal, eben natürliche oder unnatürliche Fluktuationen kommen, wie kannst du dann das in der Redaktion vermitteln, dass man weiter sparen soll, wenn Besitzer, also die Familie Konings, Dutzende von Millionen an Dividenden beziehen und gleichzeitig muss man in der Redaktion sparen, gleichzeitig will man jetzt auch vom Staat Gelder holen. Wie geht das auf? Wie argumentierst du da?
Ja, ich meine, die TX Group, wo ja alles darunter gehört, auch irgendwelche Jobs.ch und Homegate und weiss ich was, das ist ein profitables Unternehmen, vor allem gewesen, letztes Jahr noch, vor dieser ganzen Corona-Krise.
Und ist es immer noch? Also auf dem Weg, sind die Teile immer noch profitabel oder sind die rot?
Ich glaube, sie sind mehrheitlich profitabel. Gewisse haben sogar profitiert, also so Ricardo, soweit ich das weiss, aber das ist jetzt nicht so mein Business, was jetzt die dort haben. Mein Business sind Zeitungen, die Bezahlzeitungen. Und da ist es natürlich schwierig geworden wegen der Werbung, die weggefallen ist. Der Vorteil am Ganzen ist, und das ist schlussendlich das, was mich für die Zukunft optimistisch macht, wir haben sehr viele Online-Abonnenten gewonnen. Und das ist ja das Modell, das wir in Zukunft...
Und verdient man dort etwas dran? Oder im Vergleich zu denen, die dann vielleicht nicht mehr Zeitung abonnierten? Was ist das Verhältnis zwischen dem, was ein Online-Abonnement kommt und das von einer Tageszeitung, die man in der Hand haben kann?
Es kommt darauf an, oder? Also wenn du sagen wir mal, nur Mobile hast, ist glaube ich, das Billigste, was man jetzt machen kann, ist 15 Franken pro Monat. Eine Zeit lang waren es sogar 99, das ist natürlich viel weniger. Du hast aber nur, was auf dem Handy ist. Jetzt musst du aber eins wissen, wenn man die Preisvergleich macht mit dem Print, dass natürlich bei der Printausgabe, bis die daheim ist, sind 2/3 von den Kosten sind eigentlich Druckkosten, Papier und bis sie bei den Leuten daheim ist. Je nachdem, wo einer wohnt, sogar noch mal deutlich mehr. Und darum kann man auch günstiger sein, wenn es nur online ist.
Gut, also, aber trotzdem, mit dem die Firma aufteilt, 4 verschiedene Bereiche macht, kann man natürlich einen Bereich machen, Bezahlzeitungen, wo es nicht so gut aussieht, und dann dort in Bern die hohle Hand machen. Sieht es aus, aus Sicht von aussen, oder?
Das ist jetzt eine Interpretation von dir. Ich will einfach mal sagen, dass die meisten...
Ist sie falsch?
Die meisten, die Radio gemacht haben, privates Radio, eigentlich Geld bekommen vom Staat schon lange für etwas, was ich...
Alle privat und alle gleich viel, was ein bisschen so über den Daumen gepeilt war und was unsinnig war. Sogar... Ja. Ich rede ein bisschen von meiner Meinung. Ja. Sogar die Radios, die Gebühren bekommen und sich zu zwei Drittel oder zur Hälfte mit Gebühren finanzieren, die haben gleich viel bekommen wie die Radios, die null Gebühren haben, wegen dem Wegfall von der Werbung. Was ich also erzähle, was soll ich eine krude, wirklich nicht sachgerechte Verteilung gefunden habe. Klammer geschlossen.
Was noch dazu kommt, gerechtfertigt ist ja eigentlich, weil man sagt, man will die Informationsvermittlung haben. Das ist das, was der Staat fördert. Und da hat es einen Haufen, die machen nicht wahnsinnig viel. Jetzt, du bist da die Ausnahme bei Radio 1, eindeutig. Oder?
Danke.
Ihr habt eine super Nachrichtenredaktion, vor allem verglichen mit vielen anderen. Also das ist etwas ganz anderes. Oder? Und meine, gut, jetzt ist
macht Frage, Talk Radio, macht lange Wortsendungen wie die. Gibt es sonst nie mehr im privaten Bereich.
Und dann nachher kannst du die Frage, ja gut, bei den Zeitungen ist es natürlich so, dass wahrscheinlich, wenn man das jetzt nicht macht und wenn es keine staatliche Förderung gibt, dass es dann wahrscheinlich innerhalb von relativ kurzer Zeit nur noch eins oder vielleicht zwei Verlage gibt, die das können stemmen in der Schweiz.
Ja, aber Moment. Das ist ja nicht das, Arthur, aber früher ist ja Finanzierung, Querfinanzierung innerhalb von der Zeitungen gewesen. Die Inserat haben die Redaktionen mitfinanziert. Und jetzt, indem man Sachen rausgenommen hat und das bei jobs.ch oder eben an anderen Orten hat, holt man dort das Geld rein und das fehlt an der Zeitung. Das müsstest du, aber ich bin überzeugt, das machst du. Das sagst du, ich müsste doch eigentlich das Gesamtbild anschauen und jetzt nicht die Zeitungen blüten lassen, wie man neue Konstruktionen gemacht hat.
Ja gut, schau ein Haus an wie die NZZ oder schau ein Haus an wie die AZ Media. Stell dir mal vor, wenn die das alles nicht haben, dann gibt es die relativ gleich mal nicht mehr. Also bei der NZZ vielleicht, weil es irgendeinen Philanthrop gibt, aber ich meine bei der Aargauer Zeitung bzw. CH Media, wie es jetzt ist, oder? Die haben da all die Jobs und all das, was wir da so nebendran noch haben, bei der Tamedia glücklicherweise, haben die nicht. Und das
aber die machen immer noch Gewinn. Die machen ja immer noch Gewinn. Weisen immer noch Gewinn aus.
Ja, du musst einfach in die Zukunft schauen. Du wirst, also man sieht ja, wohin die Werbeeinnahmen gehen und dann sieht man ungefähr, was die Redaktion plus der Zeitungsvertrieb kostet und dann weiss man, wo das sich die beiden gerade kreuzen und das ist nicht so weit in der Zukunft.
Gut, also, früher mal Chefredakteur vom Tagesanzeiger ist absolut nationale Figur war. Es hat schon Wechsel gegeben an dieser Position, wo bis ins Bundeshaus Wellen geworfen hat. Heute weiss eigentlich niemand mehr, wer Chefredakteur von Tagesanzeige. Ich habe noch ein bisschen umgefragt, wer ist das? Niemand hat gewusst, dass die heissen Mario Stäuble und Priska Amstutz. Vor allem Priska Amstutz, da habe ich also auch ein bisschen gestaunt, als ich ein bisschen nachgeschaut habe, was sie für einen journalistischen Rucksack mitbringt. Bolero ist sie gewesen, Style bei Ringe und erst seit Anfangsjahr da beim Tagesanzeiger, als erstmal in einer ernsthaften Tageszeitung. Und da frage ich mich, bist du einfach unter dem Zwang gewesen, gemäss jetzt am Zeitgeist Mann und Frau dort reinzubringen und hast eigentlich keine erfahrene Journalistin gehabt, die sich für das Amt geeignet hat? So scheint es mir.
Nein, so ist es nicht. Ich meine, du hast natürlich, und das ist vielleicht ähnlich wie ich, hast du einen völligen Newsblick auf eine Zeitung. Du willst einfach die Headlines von der Politik und Wirtschaft lesen und das ist das, was dich interessiert. Jetzt ist es natürlich so, dass wir ein Teil von der Bevölkerung sind, aber ein grosser Teil von der Bevölkerung will auch anders lesen in einer Zeitung. Die wollen lesen über Erziehung, die wollen lesen über Kultur, die wollen lesen über gesellschaftliche Themen und für das brauchst du eine andere Art von Journalisten und das ist da völlig gegeben. Ich meine, das ist,
aber das ist ein sehr leichter journalistischer Rucksack, würdest du bestätigen und vor allem auch nicht profilieren, weil eben du profilierst dich mit Artikeln, du schreibst noch viel, du bist einer der profiliertesten Journalisten, aber die Chefredaktorin oder angebliche Chefredaktorin, von der habe ich jetzt bis jetzt noch nichts gespürt, richtig?
Das wirst du noch merken, sie hat jetzt zum Beispiel auch den ganzen Zürich-Tipp neu gestaltet, das war das erste, was sie hat müssen machen. Und dürfen machen schlussendlich. Ich finde, es hat ein lässiges Resultat gegeben, auch wenn es jetzt natürlich in diesen ganzen Corona-Zeiten ein bisschen schwierig ist, irgendein Ausgeh-Magazin zu machen. Ich glaube, das ist jetzt für die nächsten paar Monate halt ein bisschen schwieriger. Aber zukunftsgerichtet eine Zeitung zu machen, die eben auch online gelesen wird, da musst du auch eine weibliche Leserschaft ansprechen und das macht sie mit ihren Themen. Das ist eindeutig so und das braucht es. Oder? Sonst nachher richtest du dich einfach als ein paar Hardcore-Polit-Junkies, wie wir das vielleicht sind. Und das reicht einfach nicht. Und das ist auch nicht die Funktion von einer Zeitung.
Gut, also die Media, TX Media, hat sich auch mit den Süddeutschen zusammengetan im redaktionellen Bereich. Süddeutsche, muss man noch sagen, neben der Frankfurter Allgemeinen, die renommierteste deutsche Zeitung. Ihr übernehmt relativ viel von dort. Als Leser kann man es nicht so erkennen, was kommt aus Deutschland. Müsst ihr dann zum Teil so gewisse teutonische Begriffe rausnehmen, durch Helvetismen ersetzen und ein bisschen abkürzen. Und wie viel von denen haben wir eigentlich täglich im Blatt, Arthur?
Es ist so, wir haben vor allem das Korrespondentennetz zusammen mit denen. Da zahlen wir einen rechten Teil dran. Es sind ein paar Korrespondenten, die früher beim Tagesanzeiger waren, arbeiten jetzt für die Süddeutsche und wir zahlen es. Und dann ist der Auslandteil in dem Sinn ist zu einem grossen Teil von denen gemacht.
Aber ist das gut? Jetzt eine von der grossen Schweizer Zeitungen. Also ja, wenn man jetzt alles schaut, Berner Zeitung, Bund, Basler Zeitung, Landboten, you name it, dass das irgendwie aus deutscher Küche kommt.
Ja gut, ich meine, ich weiss nicht, in der Realität, wo ich geschafft habe, bei kleineren Blätter, ist es so gewesen, wenn du einen Auslandteil gemacht hast, dann hast du mit Leuten geredet, die irgendwo wegen mir in Washington waren und die haben einen sogenannten Buchladen gehabt und die haben dann für die Schweizer Zeitung plus weiss ich wie viele deutsche Zeitungen einmal geschrieben und meistens haben sie auch Hochdeutsch geredet. Also in dem Sinn ist das nicht wahnsinnig viel anders.
Mal, ist anders. Die grossen Zeitungen, die haben natürlich eigene Leute vor Ort. Bis zum, was soll ich sagen, fast schon zum Exzess vor, macht das jetzt die NZZ mit einer riesigen Redaktion in Berlin, wo dort offenbar Verlagspolitik ist. Da ist also nichts vom Buchladen rum.
Ja, aber ich meine, in Berlin
haben hast wir du das Gefühl, über, das ist...
Weißt du, in was? Berlin haben wir ja auch jemanden Eigner. Und in Brüssel haben wir auch jemanden Eigner. Und in Washington auch, oder? Also das gibt dann schon dann gewisse Sachen, ja, in Italien auch noch. Aber ich meine, wir können das nicht leisten, nur für den Tagesanzeiger Japan einen Korrespondent zu haben, wo wir 100% zahlen, weil ich meine, schlussendlich gibt es einfach zu wenig, wo wir ihm Plattform bieten, oder?
Genau. Also, jetzt gibt's ja immer mehr Zusammenlegungen. Das Neueste ist die Situation in Bern. Da ist ja seit Jahrzehnten über das Berner Modell geredet worden. Berner Zeitung und Bund. Und, dass sich das soll ergänzen. Man will es nicht zusammenlegen. Jetzt haben das nicht zusammengelegt. Und haben es trotzdem zusammengelegt. Nämlich die Redaktion am gleichen Ort. Und dort sollen zwei verschiedene Produkte rauskommen. Der frühere grosse Mann von Bern, der Charles von Gafferiet, wird sich wahrscheinlich im Graben umdrehen, wenn er jetzt von dem gehört. Und die Frage ist das noch glaubwürdig? Zwei Titel, die über das gleiche Gebiet berichten und alles aus einer gleichen Redaktion?
Also im Moment ist es ja nicht so. Oder? Im Moment gibt es eine Redaktion Bund, es gibt eine Redaktion Berner Zeitung. Die sind seit, glaube ich, 10 Jahren oder noch mehr im gleichen Haus und machen Zeitungen, die sich im Lokalteil deutlich unterscheiden. Den Mantelteil, den haben sie alle von der Redaktion der Media her. Also das ist der gleiche, mit vielleicht ein paar Seiten weniger, je nachdem, wie der, der Tagesanzeiger hat. Das ist so der Mantelteil, was international ist. Und alles, was regional ist, machen die selber für ihre eigene Region. Was jetzt,
und neu?
Was man sich überlegt, ist, ob es bringt, heute noch, dass wir, sagen wir mal, die Stadtausgabe von der Berner Zeitung und der Bund gegeneinander aufstellen, also als Konkurrenz zueinander, oder ob man dort zusammen schafft. Das ist das Projekt, wo wir anschauen. Das fängt dann irgendwann im April ernsthaft an, dass man dort das Projekt macht, wie will man da in Zukunft gehen. Und dort ist die Frage, bringt es das oder bringt es das nicht? Ich meine, schlussendlich bei 2/3 von der Artikel könntest du es wahrscheinlich austauschen und keiner würde es merken, auch heute schon.
Ja, heutzutage ist so vieles mehr. Also wir reden da mit dem Arthur Ruttishauser, Gapo, der tut die Gapi von dieser ganz grossen Zeitungsgruppe. Wir haben über ein Thema noch nicht geredet und das machen wir als nächstes, über Corona. Was ist der nächste Musiktitel?
Der nächste Titel ist «Burden of Shame» von UB40.
Here are matters that we must account for. Bloody deeds have been done in my name.
stops to rest a while. Our money supporting an army and a boy in some way to die.
I'm a British subject, not proud of it, while I carry the burden of shame. I'm a British subject, not proud of it, while I carry the burden of shame.
Mir ist Arthur Ruttishauser, der einen hervorragenden Musikgeschmack hat. Ich habe gar nicht gewusst, dass du so ein Reggae-Mann bist. Nach Bob Marley, UB40. Also, ich bin begeistert. Also, Arthur, reden wir über Covid. Am 31. Mai hast du gefordert in einem grossen Artikel, dass Ideen entwickelt werden, wie man den Lockdown aus den Köpfen bringt. Und du hast gefordert, einen Rückzug des Bundesrates aus dem Alltagsleben. Ja, ein Shutdown. Shutdown der Regierung. Die Regierung muss weggehen. Und kaum einen Monat später hast du dann geschrieben, genau das Gegenteil, warum der Bundesrat nicht auf die Experten hört und immer zu spät reagiert, ist unbegreiflich. Was sagt das dir, wenn du das anschaust, dass man als Journalist einfach einmal das eine schreibt und dann das andere und dass man über Sachen schreibt, die man vielleicht zu wenig weiss?
Könnte sein, dass man nicht alles liest, wenn man etwas vorliest und eine These verbreiten will. Und das hast jetzt du gerade gemacht.
Wieso denn? Shutdown der Regierung immer, ist also ja, ein harter Ausdruck.
Ja, natürlich wollte ich die aus der Privatsphäre raus haben. Ich habe aber immer geschrieben.
Nein,
Ich habe immer geschrieben, und zwar als einer von den Ersten. Was jetzt kommen muss, ist ein Plan, wie geht es weiter. Es muss kommen, wo müssen wir Masken tragen, wie geht das, dass wir mit dieser Pandemie umgehen können, so dass das Leben lebenswert ist. Ich will doch nicht, dass die mir vorschreiben, wenn dass ich heimgehen muss am Abend, aber ich will, dass es ein sicheres Umfeld gibt. Und da hat man in der Schweiz von mir aus gesehen sträflich versagt. Also zuerst geh mal zurück in den Lockdown. Dann haben sie uns erzählt, man darf nicht einmal ins Tessin, ins Ferienhäuschen gehen, selbst wenn das irgendwo allein am Berg oben ist. Kurz darüber runter, alles wie voran, keine Maskenpflicht irgendwo, nicht einmal in den Verkehrsmitteln, gar nichts, alles ist wieder erlaubt, alles dürfen wir wieder, schön und gut, aber wenn das je gestimmt hat, was man voran gesagt hat, wie gefährlich das ist, wenn man sich zu nahe kommt und die ganze Geschichte mit dieser Tröpfchenübertragung und alles, hätte man doch müssen wissen, dass man halt gewisse Guidelines muss beibehalten. Und die können uns dann eigentlich zu einer grösseren Freiheit verhelfen.
Und das aber ist du hast das, ja geschrieben, dringend notwendig ist ein Rückzug des Bundesrates aus dem Alltagsleben. Ja, es passiert aber das Gegenteil. Und das Gegenteil hat müssen passieren. Man hat müssen eine Maskenpflicht machen. Man hat müssen jetzt zum Beispiel das Nachtleben in Zürich und in der ganzen Schweiz stilllegen und so weiter und so fort. Das mit der Eigenverantwortung, der vielbeschworenen Eigenverantwortung, und der Bundesrat muss uns ja nichts sagen, das hat ja ganz klar nicht formuliert. Entschuldigung. Und genau du bist dann später auf das gekommen. Eben, der Bundesrat hat nicht auf die Experten gehört, auch im Herbst nicht, hat viel spät reagiert. Also, man kann ja beide Haltungen haben, aber es geht nicht so ganz auf.
Nein, los jetzt. Ich meine, das ist, man kann doch sagen, und das, man sieht auch, wo können sie umgehen mit diesen Pandemien. Mit was für Mitteln geht das? Und dann kannst du nach Asien schauen, wie sie es dort teilweise machen. Da gibt es irgendwie jetzt Diktatorische, wo irgendwo in China passiert, das wollen wir sicher nicht. Aber es gibt auch Demokratien dort und die können umgehen mit dieser ganzen Sache. Weil die haben das bis Arsch schon erlebt und du siehst genau, was sie machen. Sie gehen,
sie haben früher etwas gemacht, ja, sehr früh etwas gemacht. Das ist vor allem richtig.
Sie haben nachher das mit der Maskenpflicht durchgesetzt. Sie machen das Contact Tracing, das wirklich eins ist. Der halt, ich meine, das geht zum Teil auf Kosten von, von einem gewissen Datenschutz. Das ist so, aber ich glaube, dass mir wäre das 100-mal lieber, als wenn am Schluss kaum mehr etwas darfst machen und eigentlich nur noch darfst du daheim sitzen. Und das ist das, was ich nicht verstehe, warum das bei uns, beim Bund, nicht durchüberlegt worden ist.
Aber was ist denn falsch gesetzt vom Bund? Was ist jetzt, also ich meine, dein Kollege an der Falkenstrasse, der Erik Guier, hat von Seuchensozialismus geschrieben, hat da so ein Wort in den Raum hineingerührt, um auf Aufmerksamkeit zu hoffen, was er dann auch bekommen hat. Was ist denn falsch gelaufen? Offenbar, das mit dem Lockdown hat funktioniert, das Aufgehen ist schnell gegangen und jetzt hat man spät reagiert. Das sagen wir da bei Talk Radio seit Monaten da und jetzt ist die Schweiz vom Musterknab zum Prügelknab geworden von ganz Europa. Und der Bundesrat sagt immer noch, wir sind noch eigentlich auf einem guten Weg und unser einziges Ziel ist, das Wachstum von den Zahlen abzubringen. Das ist wie wenn einer sagt, ich habe einen Dreier im Zeugnis und ich will nicht auf einen Zweier kommen. Wenn ich auf einen Zweieinhalber runterkomme, dann ist das Problem gelöst. Nein, wir müssen genau die andere Richtung gehen. Und da braucht es doch den Staat, Arthur.
Das Problem mit den Noten und der Schule, das habe ich auch schon gehabt, das kenne ich. Gut, aber das ist eine andere Geschichte.
Ich auch.
Nein, aber schau, was mir aufgefallen ist, und das ist etwas, was ich erschreckend finde. Jetzt haben wir doch eins von den teuersten Gesundheitswesen in der Schweiz. Und du hast ein Bundesamt für Gesundheit, wo offensichtlich, was jetzt die Digitalisierung anbetrifft, irgendwo in den 80er Jahren stehen geblieben ist. Dort hat es langsam Fax gegeben, überall, oder?
Also so dort die haben sie zum Teil immer noch.
Und scheinbar haben sie auch nicht, obwohl sie ganz einen Haufen Geld haben, haben sie es nicht fertiggebracht, dass die Maskenvorräte da gewesen sind, die es eigentlich braucht. Und es hat das Pandemie-Gesetz gegeben und trotzdem hat niemand daran gedacht, was das alles könnte heissen. Und dann hat man ja dann zuerst sträflich unterschätzt, was es heisst, wenn in Italien plötzlich ganz ein Haufen Leute sterben und sich anstecken und hat die Grenzen nicht zugemacht. Das ist eines der grössten Fehler gewesen. Darum haben wir dann im Tessin sehr viele Fälle gehabt. Nachher hat man ja dann deutlich reagiert. Spät, aber immerhin nicht allzu fest zu spät, aber man hat reagiert. In der Deutschschweiz ist ja dann das alles, die ganze Corona-Geschichte, gar nicht so ein wahnsinniges Drama geworden, an den meisten Orten. Mit Ausnahmen natürlich an gewissen Orten, wo es plötzlich im Altersheim Fälle gegeben hat, aber sagen wir mal insgesamt ist ja in der Deutschschweiz sind wir sehr glimpflich davon gekommen im Frühling.
Knapp an einer speziell grossen Krise im Gesundheitssystem, jawohl. Und jetzt sieht es aber ganz anders aus.
Das war halb leer damals.
Ja gut, aber jetzt sieht es ja anders aus.
Ich nicht, dass das anders wäre, oder? Nachher hat man von mir aus gesehen, zu lange gewartet, bis man anfängt zu überlegen, wo können wir was auftun. Das hat man von mir aus gesehen zu lang geworden. Nachher alles auf einen Klapp und dann gar nichts mehr. Und gemeint, es käme ja alles gut. Eben das mit der Maske haben wir gesagt. Nachher ist es ja wieder so passiert. Oder? Man hat doch gesehen, dass das langsam ansteigt. Man hat gesehen, die Sommerferien, bevor ich gegangen bin, ist immer bei knapp 100 gewesen. Als ich zurückgekommen bin, sind wir irgendwo bei 200-300 gewesen. Man hat einfach gesehen, wie das geht. Und dann in der Herbstferien, sagen wir jetzt mal, um das ein bisschen an der Ferien festzuhalten, hast du ja voran hast ein paar Tausend gehabt und jetzt sind wir bei über 10'000. Und irgendwo haben sie einfach ewig gehabt, bis sie reagiert haben mit Massnahmen, wo man weiss, dass sie nützen. Jetzt haben sie reagiert. Ob es genug ist, wird man sehen, hoffentlich, dass man nicht noch alle Restaurants zutun muss.
Ja, aber die Sonntagszeitung hat letzte Woche schon geschrieben auf die Seite 1, Massnahmen zeigen Wirkung.
Ja, das ist so.
Wie hat man sich dann am Schluss, wo man gelesen hat, hat sich nur auf die Mobilität bezogen. Nicht auf die Zahl. Die anderen Wirkungen kann man jetzt gar noch nicht festhalten.
Ja, aber das ist ja der erste Indikator, den du hast, oder? Das ist
ja,
wie wenn du Geldpolitik machst in der Wirtschaft. Das hat eine Wirkung nachher und die kannst du sehen.
Das weiss man aber noch nicht und das hat der Taskforce hat das diese Woche schon gesagt. Reden wir noch über etwas anderes, mache ich ein bisschen als Journalist, ein bisschen mit dir Blattkritik, wenn das erlaubt ist. Ja. Ich habe das Gefühl, die Tagesanzeiger ist im Inland gut bestückt mit Loser, Häfliger und Lenz. Weniger gut in der Wirtschaft, das sieht man vor allem, dass der Lukas Hässig, Einzelmasker von Inside Paradeplatz, der alleine ist, also immer die grossen Primär hat, Affäre Vinzenz, Affäre Tijam IG Balkan, Tag für Tag mit neuen Details. Am Freitag in seinem Paradeplatz über die Eskapaden vom Vinzenz im Rotlichtmilieu aus der Anklageschrift. Ebenfalls am Freitag in der NZZ hat man können lesen, Verwicklungen vom Vinzenz mit einem Genfer Bankier, Tagesanzeiger, nichts gestanden. Am Freitag. Am Samstag ist nichts gestanden. Und am Sonntag ein grosser Artikel vom Chef himself, wo eigentlich alles nacherzählt wird, wo die anderen gebracht haben. Befriedigt dich das?
Gut, ich meine, du kannst auch Retter schauen, oder? Ich meine, wer hat als Erster geschrieben, dass die Anklage kommt, oder? Und ich meine, es war auch irgendwo der Punkt gewesen, wo ich mir überlegt habe, ja, wenn willst du jetzt kommen mit dieser Geschichte? Willst du das mitten in der heissesten Auseinandersetzung über die Wahlen in den USA machen, oder machst du das mit ein bisschen Zeit zwischen denen dann in der Sonntagszeitung? Und das ist die Wahl, die ich getroffen habe.
Ja gut, aber das Wichtige ist schwächlich.
Entschuldigung über die
Und ganze... Und du musst es selber machen. Du hast eine grosse Redaktion. Der Lukas Hässig ist allein.
Entschuldigung über die ganze Geschichte mit dem Rotlicht und so. Das ist ja, was mir noch Mut gebracht hat, bin ich glaube der Erste gewesen, der das geschrieben hat. Und zwar
aber die Details sind natürlich Jahren. Interessant. Das sind natürlich Boulevardgeschichten, wo der Blick, der ja sehr Vinzenz-nah war, auch noch aufgesprungen ist, interessanterweise, obwohl es ja grosse persönliche Beziehungen zwischen Mark Walder und Vinzenz gab, wie man auch hat können aus den Unterlagen herauslesen. Also dort sind jetzt alle schon gekommen und als letzte Fasnacht ist jetzt noch die Sonntagszeitung, würde ich sagen.
Ich weiss nicht, es hat unter der Woche auch einen Bericht gegeben, Tagesanzeigen, wo das alles drin gestanden ist, und zwar in der Kürze halt, oder? Um was es dort gegangen ist. Ich meine, die ganzen Geschichten ausbreitet, die jetzt in dieser Nachlage sind, das habe ich in den letzten zwei Jahren in x Artikel gemacht. Der grösste Teil von dem, was in dieser Nachlage drin steht, außer jetzt vielleicht, wie viel genau dass er in welchem Puff in der Schweiz ausgegeben hat, das ist in der Sonntagszeitung zu lesen gewesen. Und das, ich weiß es auch nicht.
Das ist zum Teil richtig, aber faktisch hat der Lukas Hässig, sage ich jetzt einfach mal als inoffizieller Sprecher von ihm, er hat die Geschichte während über ein Jahr lang alleine gemacht. Niemand anders ist aufgesprungen und erst dann sind die anderen gekommen, auch du. Ist das richtig?
Es ist richtig, der Lukas Hässig hat die Informationen gehabt betreffend einem Konto bei der Bank Bär, wo an sich ein Bankgeheimnisbruch ist, wo er über das alles geschrieben hat. Ich habe dann angefangen, über das zu schreiben, als ich vernommen habe, dass es eine FINMA-Untersuchung gibt, ein Enforcement-Verfahren über das. Und ich kann dir sagen, das war nicht so ganz einfach gewesen, das dann auch in die Zeitung zu bringen. Weil, ich meine, da sind Anwälte rum, da sind Abmahnungen gekommen, ich weiss doch nicht was, Drohungen und so weiter. Und danach hat es halt dann irgendwann an einem gewissen Punkt dann gesagt, schaut jetzt mal, wenn die FINMA das alles untersucht und die Vorwürfe offensichtlich etwas haben, dann bringen wir das. Aber ich kann doch nicht
Begriff,
etwas bringen, wo ich nicht weiss und nicht belegen kann.
Genau, der Begriff Mitriskjournalismus, also dass man Sachen bringt, die man noch nicht so genau weiss, ist ja von einem früheren Chefredakteur, von Andreas Durisch, von der Sonntagszeitung geprägt worden. Zum Teil habe ich das Gefühl, ist das auch heute noch ein bisschen Politik. Zum Beispiel letzte Woche hast du einen grossen Artikel geschrieben über CS, hast geschrieben, Übernahmekandidat, also ganz heftig gegen eine Grossbank, machst du das? Und hast geschrieben, der Urs Rohner, Verwaltungsratspräsident, tritt in einem Monat zurück. Was eigentlich nur an einem flüchtigen Leser hat müssen auffallen, das kann ja gar nicht sein, weil es gibt ja noch keinen Nachfolger. Das ist auf der Titelseite gestanden, ist auf der Titelseite gestanden vom Wirtschaftsteil. Und niemand bei euch hat das gemerkt, dass das gar nicht kann stimmen, Arthur.
Also es ist dort gestanden, oder der Punkt ist, in einem Monat, oder jetzt nicht mehr einen Monat, haben sie die ausserordentliche Generalversammlung. Dort werden sie den Nachfolger vom Rohner bekannt geben, wer das ist. Und der Rohner selber wird noch bis, glaube ich, im April... Wird
genau.
Und das ist in dem Sinn, das ist falsch dargestellt gewesen, dass man es so lesen musste, dass er eigentlich dann gerade sofort abtritt, was falsch ist.
Ja, haben wir eine Korrektur gebracht? Ich habe es heute gesucht in der Sonntagsseite, ich habe es nicht gefunden.
Ja, dann musst du halt auf die Leserbriefseite gehen, dort findest du
es. Aha, auf die Leserbriefseite. Okay, vielleicht jetzt ganz zum Schluss. Wie ist eigentlich die Stimmung bei euch? Ihr habt ja noch 20 Minuten, also sehr stark online, aber auch Zeitung und so. Und wenn man bei den 20 Minuten Leute rumlässt, dann sagen die, oh, Tagesanzeiger, Sonntagszeitung, das ist der absterbende Teil von der Medien. Wir sind die Zukunft. Eigentlich auf uns muss man schauen und die gibt es dann bald nicht mehr. Was sagst du da dazu?
Ja, ich weiss auch nicht, ob die das genau jetzt sagen, wäre jetzt nicht so ganz sicher, oder? Weil jetzt haben sie natürlich ein Riesenproblem mit der ganzen
Sie haben es vor allem gesagt, vor Corona, ja genau.
Genau, und, dann, und ich meine, auch dort ist natürlich die Frage, wie weit und wie lange geht das. Ich meine, das ist ein werbefinanziertes Modell, das muss man dann schauen, ob es das in Zukunft geht. Ich glaube eher an bezahlten Journalismus im Sinne bezahlt vom Leser. Das, an das glaube ich, und darum bin ich ganz wohl da, wo ich jetzt bin.
Okay, du bist jetzt 55, machst jetzt das. Seit 2013 Chefredakteur vom Tagesanzeiger, dann 2017 von... Was?
2013 Sonntagszeitung.
Sonntagszeitung und dann 2017 beides und jetzt eigentlich alles andere auch noch dazu. Was meinst du, wie lange machst du das noch, Arthur?
Ja, ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Ich fühle mich jetzt also noch nicht im Pensionsalter. Also ich mache das
gerne. Sicher nicht.
Solange ich das kann weitermachen und solange man das Gefühl hat, dass ich das gut mache, solange mache ich das.
Aber kannst du mir das erklären, wie teilst du deine Zeit auf zwischen Management, Leitung von all diesen Redaktionen, von diesen XXX-Zeitungen, die wir haben, und wo du selber eigene Geschichten machst, wo du eben im Gegensatz zu anderen Chefredaktoren dich selber wirklich dazu bringst, go recherchieren, go anrufen, go Geschichten holen, go Informationen holen. Wie ist da die Aufteilung bei dir?
Ja, das ist natürlich, sagen wir mal, der grösste Teil ist, sind schon Managementaufgaben, aber es gibt so gegen das Wochenende an, habe ich einmal etwa einen Tag, zwei Zeit sicher, aha, wo ich eigentlich mehr oder weniger nur als Journalist unterwegs bin. Und dann
und welcher Teil macht mehr Spass?
Ja, es macht beide Spass.
Grosses Zögern?
Ja, ich meine, Spass macht für mich der Journalismus, aber oder Leitungsfunktionen zu haben im Journalismus mit der Frage, wo gehen wir durch, wo wird berichtet, was machen wir, wie organisieren wir uns, das ist hochspannend. Und jetzt, sagen wir mal in Anführungszeichen, nur ein schreibender Journalist sein, fände ich langweilig. Darum sage ich, mir gefallen beide Teile.
Wunderbar, das ist der Arthur Ruttishaus, Chef von, eben, von all dem, was wir jetzt darüber reden. Ich danke dir vielmals noch den letzten Titel.
Ja, das ist... Was immer bei London Calling, der letzte kommt gar nicht.
Von der Clash. Ja, haben so viel müssen reden.
Genau. Ja. Darum eben London Calling von der Clash.
Das ist der Doppelpunkt, sein nächster Doppelpunkt heute in einer Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
Draw
Radio 1.
Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.